wir müssen hier sagen, ob der jetzt zu 100% nicht mehr kann, ist für uns gar nicht relevant. Die Anerkennungsquote marktweit über alle betrachtet liegt bei 80%. Wir können ihm nicht auferlegen zu sagen, okay, nur damit du nicht mehr berufsunfähig bist und wir nicht mehr zahlen müssen, machst du jetzt mal eine Umschulung. Das ist nicht möglich. Wie heißt es immer so schön? Ein Viertel Bein ist noch lang keine BU. Also
okay.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Hier erfahren Sie alle 14 Tage Neues rund um die Altersvorsorge und was im politischen Berlin dazu aktuell diskutiert wird.
Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und mein Name ist Fabian Dittrich und wir sind beide Sprecher des DIA. Ja, Klaus, wie steht's denn um die Umsetzung deiner Themen aus unserer Vorsorgemappe aus? Denn ja, wer den Podcast hin und wieder schon gehört hat, der weiß, der Klaus, der ist der Schuster mit den schlechten Leisten. Der hat keine Patientenverfügung, keine Betreuungsverfügung, keine Vorsorgevollmacht und wollte das dringend mal angehen. Hat das denn geklappt?
Also das mit den schlechten Leisten stimmt nicht mehr ganz, weil ich habe ja geahnt, dass irgendwann diese Frage wieder auftauchen würde und du dir nicht locker lässt in dieser Sache. Ich habe mich tatsächlich vor einigen Wochen mit meiner Frau hingesetzt. Wir haben Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung ausgefüllt. Das liegt jetzt vor. Also ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
Sehr schön. Und wenn Sie Ihre Hausaufgaben machen wollen, dann schauen Sie sich unsere Vorsorgemappe doch mal an. Unter www.dia-vorsorge.de können Sie das digitale Exemplar zum Ausfüllen am Rechner bestellen.
Aber zur Vorsorge gehört doch auch, dass man für den Fall etwas tut, dass man nicht mehr so richtig arbeiten kann. Also dass Berufsunfähigkeit eintritt. Dagegen kann man sich versichern. Hast du eine?
Ja, habe ich zum Glück gemacht als junger Journalist vor 23 Jahren. Und das hat sich auch richtig gelohnt. Ich habe die bei der Presseversorgung damals abgeschlossen. Und ja, die Police war im Briefkasten, als ich im Krankenhaus lag, weil ich auf dem Rückweg von der Arbeit einen Verkehrsunfall hatte. Und da war es eine Zeit lang auch kritisch, dass ich vielleicht tatsächlich diese Versicherung hätte in Anspruch nehmen müssen. War dann zum Glück nicht so, aber abgesichert war ich.
In dem Punkt bist du mir also ein ganzes Stück voraus. Ich war früher eigentlich immer der Meinung, als Journalist brauche ich das nicht, ich falle nicht vom Dach, vom Schreibtischstuhl ist nicht ganz so schlimm. Deswegen habe ich es damals sein gelassen. Wenn man heute sieht, wie sich die Leistungsfälle verändert haben, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich auch was gemacht hätte, aber jetzt lohnt sich es bei mir nicht mehr.
Naja, das ist tatsächlich ein bisschen abhängig vom Beruf, aber selbst in unserem Beruf, wir sind ja beide Journalisten, kann es eben auch ganz schnell zur Berufsunfähigkeit gehen. Es ist ganz wichtig, dass man sich sehr früh mit dem Thema beschäftigt. Es ist ganz wichtig, dass man sein eigenes Berufsgruppenrisiko einschätzt und vor allem seinen Absicherungsbedarf. Und es gibt auch weitere Themen und die sollten wir mit einer Expertin diskutieren. Haben wir da ja eine am Start, Klaus?
Na, aber sicher haben wir jemanden, denn wir haben heute eingeladen Frau Dana Hagemann. Sie kommt von der Zurich-Versicherung.
Gut zu wissen.
Ja, hallo Frau Hagemann, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen im Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Rente gut, alles gut.
Sie sind ja bei der Zurich-Versicherung in Deutschland für die Leistungsregulierung in der Lebensversicherung zuständig. Und die Berufsunfähigkeitsversicherung, ich hoffe, da sage ich nichts Falsches, ist ja eine Versicherungsart nach Art der Leben, der Lebensversicherung. Deswegen sind Sie unsere ideale Ansprechpartnerin für die BU. Ist das richtig?
Das ist richtig. Vielen Dank.
Wunderbar. Ja, wer seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, dem bricht ja die Einkommensquelle weg, die Grundlage für das Arbeitseinkommen. Und das ist für die meisten Menschen der größte Vermögenswert, das Einkommen der Zukunft. Und das hat man im Alltag so ganz wenig auf dem Schirm, weil das sieht man ja nicht auf dem Konto und das liegt in der Zukunft. Was sind denn die häufigsten Gründe, dass eine solche Situation bei einem Menschen eintritt?
Oh, wenn wir jetzt einfach mal so schauen, führend für die Erkrankungen sind heute auch immer noch Erkrankungen zum Beispiel des Bewegungsapparates oder eben auch Erkrankungen aus dem psychischen Formkreis sowie eben auch neurologische Erkrankungen. Was man sagen kann, was wirklich stark abgenommen hat in den letzten Jahren, sind eben auch Erkrankungen aus dem kardiovaskulären Bereich, also Herz-Kreislauf. Mhm. Und ganz unverändert, muss man sagen, sind die Krebserkrankungen. Also Krebserkrankungen sind heute noch genauso stark betroffen, wie das auch vor vielen Jahren schon war. Und Was man aber auch sagen muss, man muss immer auch so ein bisschen gucken bei den Ursachen auf den versicherten Bestand, den man so selber als Versicherer hat. Also wenn wir jetzt einfach mal schauen, als Beispiel bei Akademikern sind eher psychische Erkrankungen auf dem Vormarsch, wobei man diese Ursache der Erkrankung nicht immer sofort zuordnen kann. Also grundsätzlich ist es eigentlich so ein bisschen bunter Blumenstrauß, aber wie gesagt, die vaskulären oder kardiovaskulären Erkrankungen sind abnehmend, der Rest bleibt einfach gleich.
Also machen sich die Menschen vielleicht ein bisschen mehr Gedanken um ihre Kardiogesundheit, mehr Sport, gesünderes Essen und haben aber unverändert Rücken, sagen sie. Was war denn da vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren anders?
Also nichts wirklich, ne? Also auch vor 20, 30 Jahren waren die Rückenerkrankungen immer schon die Erkrankungen, die am meisten im Fokus standen. Und ob man sich heute Gedanken macht um seine Gesundheit, würde ich sagen, ja, aber es gibt halt ja auch mittlerweile viel bessere Behandlungsmethoden. Man weiß eben bei einem Herzkreislauf, also bei einem Herzinfarkt, wenn man schnell reagiert, sind die Auswirkungen eben nicht so groß. Und beim Bewegungsapparat, das sind ja oft auch schleichende Erkrankungen, ne? Wenn man durch Fehlbelastungen und Fehlsitzen, könnte jetzt im Rahmen von Covid natürlich auch wieder eine Erkrankung sein, die noch mal ein bisschen mehr auf dem Vormarsch ist, ne? Weil wir, ich saß jetzt mal zu Hause am Küchentisch gesessen haben, ja, und nicht wie so, ne? Schön moderne Bürostühle, höhenverstellbare Tische.
Rücken und Kreislauf sind ja so die Klassiker. Hatten Sie denn schon mal ausgefallene Gründe für eine Berufsunfähigkeit? Ich nenne mal ein Beispiel, also eine Flugbegleiterin, die plötzlich Flugangst hat oder ein Bäcker, der nach Jahren unter einer Mehlstauballergie leide oder der Industriekletterer, der nicht mehr in die Höhe will. Haben Sie sowas schon mal erlebt?
Ja, also gibt es alles. Wenn wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel der Stewardess oder Flugbegleitenden bleiben, gibt es Fälle, die sind wirklich kurios, wo man einfach sagen kann, bei einer Flugbegleitenden mit einer chronischen Sinusitis, also wenn wir davon sprechen, dass sie eine Entzündung der Nasennebenhöhlen hat und dadurch eben während des Fluges den Druckausgleich zum Beispiel nicht mehr hinbekommt, dann ist es so, dass sie eben aufgrund dessen auch berufsunfähig ist. Weil was viele, glaube ich, vergessen ist, dass das Flugpersonal, die Stewardessen, Flugbegleiten nicht dafür zuständig sind, uns Getränke und Essen zu bereiten und zu liefern, sondern wirklich im Notfall dann auch für die Sicherheit an Bord. Und wenn das nicht gewährleistet ist, werden die meistens eben auch von dem Flugmediziner für fluguntauglich erklärt und damit sind sie eben dann auch berufsunfähig.
Ja, die wissen, wie man ein Handy löscht und wo die Axt im Flugzeug versteckt ist, hat mir mal jemand erklärt. Und dass es zwischendrin sympathisch Kaltgetränke gibt für mich, das sei nur reiner Zufall. Ja, so eine Berufsunfähigkeitsrente gibt es laut Versicherungsbedingungen, wenn ein Versicherter seinen bisherigen Beruf zu 50% nicht mehr ausüben kann. Das ist jetzt bei der Flugbegleiterin in ihrem Beispiel eine Sache, die versteht jeder sofort. Aber ja, jetzt, ob der Rücken, der früher von der Baustelle vielleicht eher kam und heute aus dem Homeoffice kommt. Wie sind denn 50% Rücken zu messen? Was sind Kriterien, die dann die Berufsunfähigkeit auslösen?
Also das Hauptkriterium ist immer die faktische Arbeitszeit. Das ist immer das Wichtigste. Also diese quantitative Bewertung. Ne? Mhm. Wie viel Zeit nimmt die einzelne Teiltätigkeit in Anspruch? Das ist das Hauptkriterium. Es gibt aber auch, vielleicht um da auch mal ein bisschen ausgefalleneres Beispiel zu wählen, das Thema der qualitativen Betrachtung. Wenn wir jetzt mal daran gehen, wir haben einen Sachverständigen für das Dachdeckerhandwerk, dessen hauptberuflicher Anteil ist das Erstellen von Gutachten. Also sagen wir 80% seiner wirklichen beruflichen Tätigkeit ist das Erstellen von Gutachten. Und dafür braucht er aber, um dieses Gutachten zu erstellen, die Möglichkeit und die Fähigkeit, aufs Dach zu steigen. Also das Objekt, was er begutachtet, sagen wir jetzt heute das Dach, auch wirklich sich anzuschauen. Hat er sich jetzt den Fuß zum Beispiel gebrochen und es ist ihm nicht mehr möglich, auf eine Leiter, auf ein Gerüst zu steigen, dann ist er eben auch berufsunfähig, weil diese Tätigkeit sinnentleert ist. Er kann, ohne dass er das Dach sich begutachtet, also aufs Dach geht körperlich, eben die Begutachtung nicht vornehmen und somit wäre er berufsunfähig.
Eine Krankheit kann also je nach Beruf ganz unterschiedliche Grade von Berufsunfähigkeit auslösen. Lassen Sie uns mal noch ein Beispiel suchen. Ich nehme mal Bandscheibenvorfall. Beim Profifußballer sind das 100%, vermute ich mal. Der geht nicht mehr auf den Platz. Ja. Was ist aber, wenn eine Zahnärztin oder ein Journalist einen Bandscheibenvorfall hat? Welchen Grad von Berufsunfähigkeit hätte er oder sie dann?
Also vielleicht einfach nochmal, um vorne einzusteigen, in den meisten und insbesondere ja auch in den neuen Bedingungswerken ist es ja so, dass bereits eine Einschränkung von 50% zu einer 100%igen Zusage der Leistung führt, also eine 100%ige Leistungserbringung erfolgt. Das heißt, wir müssen hier sagen, ob der jetzt zu 100% nicht mehr kann, ist für uns gar nicht relevant, sondern er muss in dem Moment laut Bedingungswerk, wenn es eben die neuesten sind und keine anderen Regelungen gibt, zumindest 50% schon nicht mehr in der Lage sein, seine berufliche Tätigkeit auszuüben. Wenn wir jetzt also bei dem Beispiel von dem Profisportler mit dem Bandscheibenvorfall bleiben, ist es ja so, dass Bandscheibenvorfälle doch eher auf mangelnde Bewegung und, ich sag mal, damit einhergehende fehlende beziehungsweise nicht ausreichend ausgeprägte Muskulatur zurückzuführen ist. Und eben bei unserem Beispiel, dem Fußballprofi, gehen wir doch eher davon aus, jung, normalgewichtig, gut austrainiert und der wäre wahrscheinlich auch nur vorübergehend berufsunfähig.
Ich hätte das Kreuzband nehmen sollen, ich merke es schon.
Aber auch da, ne, also auch da spielt es ja keinen Unterschied, ob das jetzt 100% oder 50% ist. Wenn er zu 50% seine Tätigkeit als Profisportler nicht mehr ausüben kann, dann ist er eben auch Berufsunfähigkeit und bekommt 100% der Leistung.
Wir hatten zwar schon mal an einem Punkt mit dem Dachdecker gestreift, aber ich will nochmal darauf zurückkommen. Teiltätigkeiten, Nebentätigkeiten. Also vom Fußballkaiser Franz Beckenbauer ist ja bekannt, dass er wegen Rücken nicht in der Lage war, zur Bundeswehr zu gehen und seinen Grundwehrdienst zu leisten. Kaiser werden im Fußball ging aber. Dafür war der Rücken stark genug. Wie ist das mit diesen Nebentätigkeiten, die zwar zum Berufsbild gehören, also sportlich, gesund, jung, fit zu sein als Fußballspieler, aber Bundeswehr ist dann doch nur ein geringer Anteil des Berufslebens eines Profikickers. Also nehmen wir mal ein lebensnäheres Beispiel. Der Gärtner kann wegen eines Rückenleidens nicht mehr sich ins Beet bücken oder umgraben. Aber er kann natürlich noch Landschaftsgärten planen, Bewässerungskonzepte machen und so weiter. Wie schätzt man sowas ein?
Bei dem Beispiel ist wirklich davon auszugehen, dass ganz klar eine Berufsunfähigkeit vorliegt, wenn er gewisse Nebentätigkeiten wie das Planen wirklich nur in geringem Ausmaß oder in geringem Umfang ausübt. Ich glaube, was wichtig ist oder was wir hier so gerade schon in den ersten paar Minuten feststellen, ist, es ist einfach eine individuelle Einzelfallbetrachtung. Ja. Das ist wirklich wichtig. Man kann natürlich mit Beispielen arbeiten, aber pauschal kann man nie sagen, dass der Dachdecker mit Rückenbeschwerden berufsunfähig ist oder dass der Gärtner mit Rückenbeschwerden berufsunfähig ist. Das ist was, wo man sagen kann, das kann man nie pauschal sagen. Das ist immer wichtig, wirklich individuell auch insbesondere erst einmal auf die berufliche Tätigkeit zu schauen. Also wie ist sie ausgeprägt in ihren einzelnen Tätigkeiten?
Also kann man vielleicht einfach mal, um den Teil auch abzuschließen, sagen, bei den schleichenden Erkrankungen ist das sehr auf die individuelle Arbeitssituation abzusehen und man muss es da beurteilen. Wenn natürlich ein Finger verloren geht, ein Auge, ein Bein, dann ist es relativ einfach. Da gehen Sie wahrscheinlich nach einer Tabelle vor.
Nein, nach einer Tabelle nicht, weil wir sind die Tabelle, die Gliedertaxe ist eher in der Unfallversicherung.
Aha, okay.
Wie heißt es immer so schön? Ein Viertel Bein ist noch lang keine BU oder Berufsunfähigkeit.
Okay. Ne? Also, das ist aber jetzt makaber.
Ja, aber ich glaube, so ganz auch ganz plastisch darzustellen, also da gehen wir wirklich nicht nach einer Gliedertaxe oder einer Tabelle vor, sondern wir gucken auf den berufskundlichen Teil, also was sind die Teiltätigkeiten und was sind die Erkrankungen, die wirklich vorliegen und die es nicht mehr möglich machen, diese eine Teiltätigkeit auszuüben.
Wenn der Leistungsfall einmal eingetreten ist, also die Erkrankung da ist oder der Unfall geschehen ist, dann erwarten die Betroffenen eine schnelle Bearbeitung ihres Falles. Das hat eine Befragung des Research-Unternehmens Assicurata ergeben. Da sagten 60%, vor allem eine schnelle Bearbeitung und eine zügige Entscheidung ist uns wichtig. Wie lange dauert es denn im Durchschnitt in Deutschland, bis eine BU-Fall vom Versicherer abschließend bearbeitet ist? Sie können auch gerne die Werte der Zürich nennen, vielleicht sind die ja besser als der Durchschnitt. Also wie lange muss ein Versicherer auf die Leistung warten, bis die Leistung beginnt?
Ja, ich glaube, das ist wirklich die spannendste Frage mit, weil wir ja auch am Ende da, the moment of truth ist immer die Leistungsabteilung. Und wenn wir uns die GDV-Zahlen anschauen, die aktuell nur vorliegen, leider bis 2020, lagen wir im Schnitt in der deutschen Assekuranz bei 99 Tagen von der Anmeldung des Leistungsfalls bis zur Leistungsentscheidung. Wobei da auch schon wichtig ist zu erwähnen, dass nicht immer nur der Versicherer schuld ist, dass es so lange dauert, sondern dass viele Liegezeiten oder ein Großteil der Liegezeiten eben auch bei Ärzten, Krankenhäusern, Krankenkassen oder eben auch beim Versicherer selber verbleiben. Und wo Sie es gerade angesprochen haben, wir als Zürich waren, ich habe natürlich aktuellere Zahlen, Gott sei Dank, wir waren im letzten Jahr, also in 2022, bei einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 76 Tagen.
Was kann denn der Versicherte tun, dass es schneller geht? Also welche Pflichten, Aufgaben haben die Betroffenen im Zuge einer Erkrankung, die sich auf den Beruf auswirkt?
Also als wichtigstes Instrument ist erstmal, sich beim Versicherer zu melden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, egal über welchen Kommunikationsweg. Wo wir feststellen, wo es immer leichter und schneller geht, ist, wenn man auch dem Kunden das Ganze so ein Stück weit in die Hand gibt. Wir bei Zürich machen es zum Beispiel so, jeder Kunde, der bei uns einen Leistungsfall meldet, bekommt das Angebot eines Interviews. Das heißt, in dem Moment, wo er sagt, ich glaube, ich bin berufsunfähig, bieten wir ihm an, mit ihm ein Interview zu führen. Und in dem Interview eruieren wir schon oder erheben wir schon die wichtigsten Daten und Informationen. Das ist Beginn der Erkrankung, das sind die Ursachen der Erkrankung, das ist aber auch die berufliche Tätigkeit. Und all diese Informationen werden dann eben auch zusammengetragen in einem Fragebogen und mit einer Checkliste am Ende an den Kunden verschickt. Und wenn er dann eben mit der Checkliste das alles abhakt mit Einkommensnachweisen, AU-Bescheinigungen, vielleicht auch von der deutschen Rentenversicherung schon einen Erwerbsminderungsbescheid mit einreicht und uns das alles einreicht, also versucht, viele Daten und Informationen selber zusammenzuführen, dann geht es wirklich relativ schnell, dass der Versicherer entscheiden kann. Weil dann eben die Liegezeiten bei Ärzten wegfallen auch, ne?
Aber wie früh, ne? Also es ist ja so, ich bin vielleicht mal hier und da krankgeschrieben wegen eines Problems. Irgendwann sagt der Arzt mal, ja, wir müssen mal gucken, das scheint mir schon chronisch zu sein. Sind Sie denn noch voll leistungsfähig? Ist das der Punkt oder ist es erst, wenn man aus einer Reha nicht komplett fit entlassen wird? Ich finde das sehr schwer einzugrenzen bei diesen schleichenden Erkrankungen. Haben Sie da einen Tipp?
Also wichtig ist immer, wenn man feststellt oder wenn der Arzt so eine gewisse Prognose abgibt, dass man sagt, ah, jetzt könnte es aber doch länger dauern, wirklich frühzeitig den Leistungsantrag zu stellen. Mhm. Also das kommt natürlich auch immer auf die Erkrankung an. Bleiben wir beim Bewegungsapparat, kann man gut durch Messmethoden eben auch sehen, wie schwer ist die Erkrankung, wie lange liegt es vielleicht zurück und dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, auch wenn der Kunde ein bisschen später seinen Leistungsantrag stellt. Bei psychischen Erkrankungen ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, frühzeitig einen Leistungsantrag zu stellen, weil man eben, wenn es dann doch sein muss, dass man irgendwie in die Vergangenheit schaut, nicht so weit zurück kann. Ne? Weil wenn man jetzt überlegt, man macht vielleicht eine Begutachtung oder so, dann kann der Gutachter ja auch immer nur den Moment festhalten. Und deswegen sage ich, je früher, desto besser. Aus dem einfachen Grund, je näher man eben auch am Geschehen dran ist, umso schneller kann man es eben auch sich anschauen und auch bewerten.
Und haben Sie es in dem Zusammenhang schon mal erlebt, dass jemand temporär berufsunfähig war? Also dass Sie zum Beispiel für 3 Jahre geleistet haben und dann hat sich jemand erholt und kam wieder zurück? Also wäre das auch ein Grund, frühzeitig vielleicht mit dem Versicherer zu sprechen?
Ja, auch diese Fälle gibt es. Die gibt es Gott sei Dank auch gar nicht so selten. Weil man einfach sagen kann, wenn der Kunde berufsunfähig ist und eben auch selbst motiviert oder auch die Erkrankung in Remission ist oder sich verbessert, eben auch wieder seine berufliche Tätigkeit ausüben kann. Ich glaube, kein Kunde möchte für immer zu Hause bleiben und sich nicht mehr beruflich betätigen oder sich nicht mehr, ich meine, man hat ja auch einen Berufswunsch oder Wahl getroffen, in dem man ja unter Umständen auch aufgehen sollte. Und deswegen sage ich, ja, gibt's ganz klar, haben wir sehr oft auch, dass man sagen kann, es lag Berufsunfähigkeit in der Vergangenheit vor, aber jetzt vielleicht heute auch nicht mehr. Und dann wären eben Leistungen nur für die Vergangenheit erbracht. Aber wie gesagt, grundsätzlich das Thema Meldung. Der Kunde muss nicht sofort melden, er kann auch später melden, weil es in den meisten neuesten Versicherungsbedingungen ja auch diese Meldepflicht nicht mehr gibt. Und dann wird eben immer rückwirkend auch ab Beginn der Erkrankung der Leistungsanspruch gewährt.
Dann kommen wir jetzt mal zu dem Moment der Wahrheit, wie Sie es vorhin so schön bezeichnet haben. Der Versicherer prüft oder hat geprüft und hat festgestellt, muss nicht leisten, aus seiner Sicht, ja. Da interessieren mich zwei Sachen. Zum einen, wie oft kommt das vor, wenn man die Gesamtheit aller BU-Anträge nimmt in Deutschland? Und kann der Versicherte dann noch was dagegen unternehmen?
Ja, also die Anerkennungsquote marktweit über alle betrachtet liegt bei 80%. Es ist, denke ich, schon eine sehr hohe Quote. Bei den verbleibenden 20% kann es sein, dass der Kunde vielleicht sogar selber seinen Leistungsantrag zurückzieht und sagt, ich bin doch nicht berufsunfähig, mir geht's doch wieder besser. Wir haben natürlich auch Fälle, wo wir sagen, da ist jetzt ein Gestaltungsrecht, weil der Kunde bei Antragstellung auf Versicherungsschutz vielleicht die Gesundheitsangaben nicht alle korrekt beantwortet hat. Das ist auch ein Teil in den 20%, wo dann Leistungen eben nicht fällig werden. Aber grundsätzlich sage ich, 80% ist eine gute Quote über den Markt verteilt. Und da ist auch die Zürich genauso. Wir lagen letztes Jahr bei 78%. Also da muss man sagen, da sind wir nicht weit vom Markt entfernt. Und was er machen kann, im ersten Moment kann er sich, wenn er mit der Leistungsentscheidung nicht einverstanden ist, natürlich auch nochmal an den Versicherer wenden. Es könnte ja auch sein, dass neue Aspekte hinzugekommen sind, die er mitteilen möchte. Er kann sich aber auch an den Ombudsmann wenden oder aber auch ganz klar seinen Anspruch, seinen vermeintlichen, gerichtlich geltend machen, sich also rechtlichen Beistand holen.
Was würde denn der Ombudsmann machen in dem Fall? Gibt er das dann nochmal an den Versicherer zurück oder prüft der Ombudsmann auch selbst?
Nein, der Ombudsmann prüft nicht selbst, sondern der gibt das an den Versicherer zurück und lässt sich den Sachverhalt entsprechend darstellen. Versucht aber natürlich auch, je nachdem, wie sich der Sachverhalt darstellt, schon auch mit dem Versicherer ins Gespräch zu gehen und zu überlegen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, hier sich zu einigen oder nochmal die Prüfung anzustoßen oder je nachdem, wie der Fall eben gelagert ist.
Ja, da wäre vielleicht auch mal interessant, ein bisschen Feedback von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu bekommen. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung gemacht? War das einfach? War das eine längere Debatte? Wie ist es ausgegangen? Schreiben Sie uns gerne an info@dia-vorsorge.de. Frau Hagemann, ein Stichwort, das immer wieder auftaucht rund um die BU, ist Verweisung oder vielleicht auch früher Verweisbarkeit ist was mir noch so im Hinterkopf schwebt. Was ist das denn?
vereinfacht gesagt, ist es, sofern das Bedingungswerk es hergibt, das ist immer wichtig, dass wir ins Bedingungswerk schauen, prüft der Versicherer in dem Moment, ob der Kunde in seinem ursprünglichen eigentlichen Beruf berufsunfähig ist und ob er eine andere Tätigkeit ausüben kann und mit der eben die Berufsunfähigkeit wieder weggefallen ist. Das ist erstmal ganz schlicht gesagt das Thema Verweisung.
Wer tiefer in die Bedingungen einsteigt, der wird finden, dass es zwei Arten der Verweisung gibt, nämlich die abstrakte und die konkrete. Das müssen Sie uns erklären. Wo ist der Unterschied?
Fangen wir vielleicht wirklich bei dem einfachen Fall an. Das ist die konkrete Verweisung. Wenn jemand, wie wir schon eben gesagt haben, in seinem zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr tätig ist, also berufsunfähig ist, aber von sich aus eben auch eine neue berufliche Tätigkeit ausübt, bei der zumindest etwa das Gleiche verdient wird und eben auch das gleiche soziale Ansehen genießt. Also nehmen wir unser Beispiel des Gartenbaus, was wir vorhin schon mal hatten, der den Bandscheibenvorfall hatte und in seinem Beruf als Gärtner oder Gartenbauer nicht mehr berufsfähig sein kann und macht eine Umschulung zum Bürokaufmann. der wäre nicht mehr berufsunfähig, weil beide Berufe eben auch Ausbildungsberufe sind und das damit eben auch das gleiche Ansehen genießen. Es sind keine Hilfstätigkeiten, sondern es sind beides Ausbildungsberufe und damit eben konkret was unternimmt und damit auch nicht mehr berufsunfähig
wäre. Da muss ich mal einhaken jetzt. Also ich stelle mir den Fall vor, der Gärtner würde sagen, nee, also am Schreibtisch will ich nicht sitzen. Ich wollte immer in der freien Natur sein. In so einem Büro setze ich mich nicht. Können Sie ihn zwingen, die Umschulung zu machen?
Nein. Also das kann man nicht. Das ist absolut freilich. Das ist ja eben der Unterschied von der konkreten. Wenn wir jetzt einfach mal auf das Thema abstrakte Verweisungen gehen, da ist wirklich der Unterschied, dass derjenige in seiner ursprünglichen Tätigkeit wirklich nicht mehr arbeiten kann, also berufsunfähig ist, aber auch keine andere Tätigkeit ausübt. Bei der konkreten übt er eine aus, bei der abstrakten übt er keine Tätigkeit aus. Sondern da ist wirklich drauf zu achten, könnte er gegebenenfalls aufgrund von Kenntnissen und Fähigkeiten, die er über die Jahre erlernt hat, die er vielleicht auch in seinem Beruf erlernt hat, eine andere Tätigkeit ausüben. Wichtig ist, was Sie gerade gefragt haben, verweisen oder beziehungsweise ihm anordnen, eine Umschulungsmaßnahme können wir ihm nicht. Also wir können ihm nicht auferlegen zu sagen, okay, nur damit du nicht mehr berufsunfähig bist und wir nicht mehr zahlen müssen, machst du jetzt mal eine Umschulung. Das ist nicht möglich.
Welche Rolle spielt das heute noch in Ihrem Alltag? Ist das etwas, was noch eine häufige Fragestellung ist? Oder hat sich da ja der Wettbewerb, die Welt zugunsten der Versicherten verändert?
Also das Thema war aus meiner Sicht auch früher schon, hat schon keine große Rolle gespielt. Wenn ich jetzt einfach mal auf meine Zeit zurückschaue, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren in der Leistungsprüfung, habe selber viele Jahre Leistungsprüfung als Sachbearbeiterin gemacht und kann sagen, dass ich in meiner Karriere nicht einmal jemanden abstrakt verwiesen habe. Also es ist wirklich eine untergeordnete Rolle. Es gibt bestimmt bei einzelnen Fällen oder ganz geringe Zahl von Einzelfällen, wo das sein kann. Aber das ist nicht der Großteil dessen, was wir im Alltag sehen, sage ich mal so.
Bei uns beim DIA ist es zum Glück ganz einfach geregelt. Wir haben im Büro zwei Postkörbe. Auf einem steht konkret, auf dem anderen abstrakt. Konkret ist der von Klaus, abstrakt ist meine.
Die Frage ist, welcher Postkorb voller ist, ja.
Abstrakt betrachtet.
Bleiben wir mal bei dem Thema Versicherungsbedingungen. Da gibt es ja auch die Regelung, dass der Versicherer, wenn er eine BU-Rente einmal bewilligt hat, im Laufe der Zeit auch das Recht besitzt, zu prüfen, ob diese BU-Rente noch gerechtfertigt ist. Wie schnell oder wie oft finden denn solche Prüfungen statt?
Auch hier die Frage oder die Antwort, das kommt immer darauf an. Also man muss wirklich erstmal den individuellen Leistungsfall sich anschauen. Haben wir zum Beispiel einen Leistungsfall, der eher eine ungünstige Prognose hat? Also wir schon wissen, ist es eher schlecht, dass eine Remission eintritt oder dass eine gesundheitliche Besserung eintritt, dann findet eine Nachprüfung nicht so häufig statt. Haben wir aber einen Leistungsfall mit einer guten Prognose, dann ist es natürlich so, dass wir öfter in eine Nachprüfung starten. Und dann ist es so, dass wir den Kunden anschreiben mit einem Fragebogen, ihn bitten, uns eben über seinen aktuellen Gesundheitszustand Auskunft zu geben, ihn bitten, auch über seinen beruflichen Zustand Auskunft zu geben. Und schön ist natürlich, wenn er auch da entsprechende Nachweise hat, medizinisch, die er uns einreicht, um dann den Anspruch, ob dieser noch besteht, prüfen zu können. Vielleicht ist es hier auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, im Unterschied zur Erstprüfung, also in dem Moment, wo der Kunde das erste Mal beim Versicherer auftritt und sagt, ich bin berufsunfähig, ist eher in der Beweislast, seine Berufsunfähigkeit nachzuweisen. Im Rahmen der Nachprüfung ist es für uns als Versicherer die Nachweispflicht, ihm nachzuweisen, dass er nicht mehr berufsunfähig ist. Also dann wird sozusagen, oder nicht sozusagen, sondern wird es einfach umgekehrt, die Beweislast.
Geben Sie uns noch mal eine zeitliche Vorstellung. Also nehmen wir mal eine gute Prognose an. Es gibt also Grund, dass Sie als Versicherer früher oder später mal nachfragen, ob die Leistung noch gerechtfertigt ist. Nach 3 Jahren, nach 5 Jahren, wann fragen Sie?
Wir können auch schon nach einem Jahr fragen. Ne? Also es kann 1 Jahr sein, es können 3, es können aber auch 5 Jahre sein. Wie gesagt, das ist individuell wirklich, weil in dem Moment, wo wir den Leistungsfall anerkennen, können wir ja auch schon so ein Stück weit in die ich sag's mal, in die Zukunft schauen und sagen, weil man einfach auch Erfahrungswerte hat, lohnt es sich aufgrund des Alters, des Berufes, der Erkrankung wirklich schon in einem Jahr wieder nachzuprüfen oder eben erst in 2, 3 oder 5 Jahren. Das ist, wie gesagt, individuell.
Ja, ich glaube, abschließend kann man sagen, weil Sie haben uns ja einen sehr guten Überblick über das Thema Leistung gegeben. Die Berufsunfähigkeit ist aber eine wichtige Versicherung. Ich glaube, wir beim DIA sagen eigentlich immer die wichtigste Versicherung, die jeder haben sollte, sobald er in den Beruf einsteigt, spätestens. Und von daher beschäftigen sollte man sich ganz am Anfang des Berufslebens damit. Ich denke, dem stimmen Sie zu.
Dem stimme ich zu. Dann ist es auch meist günstiger.
Das kommt noch dazu.
Und ja, man ist gesund.
Exakt, keine Vorerkrankungen idealerweise. Genau. Ja, wir haben zum Abschluss immer 2 Fragen, die stellen wir allen Gästen unabhängig vom anderen Thema. Die erste Frage, wir möchten Sie zur Ministerin machen für den Rest der Legislaturperiode der Bundesregierung und zwar im neu geschaffenen Rentenministerium. Sie haben jetzt alles unter sich, müssen keine Rücksicht auf den Koalitionsvertrag nehmen. Was würden Sie als erstes in Angriff nehmen?
Sie können jetzt alles verlangen.
Gute Frage. Ja, wirklich die Wichtigkeit, nochmal Präsenz zu machen, also wirklich die Awareness schaffen, wie wichtig es ist, sich wirklich auch mit seiner Absicherung zu beschäftigen. Weil ich glaube, vielen Leuten, wenn man gesund ist, vergisst man das schnell, dass das vieles passieren kann. Und da wirklich diese Awareness schaffen und einfach auch zu schauen, muss das Rentenalter bei 67 sein oder ist es vielleicht nicht doch besser, es wieder, sage ich mal, auf 65 oder vielleicht wie in anderen Ländern auf 62 anzupassen. Das sind so die Punkte, ne?
Unsere zweite Frage ist mehr persönlicher Natur. Wir würden gerne von Ihnen wissen, wie Sie selbst fürs Alter vorgesorgt haben.
Gut. Wirklich gut.
Das ist beruhigend zu hören.
Nein, aber wirklich. Ja, auch wenn man sagt, die Kolleginnen und Kollegen oder die Mitarbeitenden einer Versicherung sind diejenigen, die am schlechtesten versichert sind. ich glaube, das trifft bei mir nicht zu. Also ich selber bin auch gegen Berufsunfähigkeit versichert. Ich bin aber auch genauso gut fürs Alter versichert, dahingehend, dass ich sogar verschiedene Versicherungsverträge habe. Ich habe vorgebundene Lebensversicherung, ich habe sogar kapitalbildende und Rentenverträge. Also es ist schon, ich sag mal, ich bin bestimmt aber kein Musterbeispiel.
Aber das klang jetzt schon nach einem guten Paket, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Ist es. Ich sag's Ihnen, ich habe sogar eine Risikolebensversicherung, ob das immer wichtig ist oder so, ne?
Na gut. Ja, man sollte aber ja auch jedes Produkt aus dem eigenen Haus mal haben.
Ja, das ist richtig. Und ja, es ist immer der Risikoappetit, den man selber, glaube ich, auch hat.
Das ist richtig. Frau Hagemann, wir bedanken uns für das sehr informative Gespräch. Wir rufen natürlich auch alle unsere Hörer auf, wenn Sie noch Fragen haben zu dem Thema oder vielleicht noch mehr darüber wissen möchten, melden Sie sich bei uns, schreiben Sie an info@dia-vorsorge.de. Vielleicht machen wir nochmal eine Runde, in dem es um Berufsunfähigkeit oder damit zusammenhängenden Themen geht. Frau Hagemann, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, bei uns zu sein und wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen.
Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Es war sehr interessant und sehr spannend und ich hoffe, bis bald.
Ja, bis bald. Danke, dass Sie da waren. Tschüss.
Fabian, was bleibt?
Für mich die Zeit, sich mit dem Ruhestand auseinanderzusetzen.
Aber Fabian, das ist doch noch viel zu früh für dich.
Ja, generell beruflich schon, aber was den Podcast angeht und das DIA, da gehe ich in Vorruhestand und höre zu Ende Juni auf.
Oh, irgendwie ist das aber schon schade. Mir werden deine Sticheleien fehlen, die wir die ganzen 53 Ausgaben, die wir gemeinsam gemacht haben, doch immer wieder zum Schmunzeln gebracht haben.
Ja, und mir werden auf jeden Fall die Bonbons fehlen, die wir hier hatten. Heute zum Beispiel, dass ein Viertelbein keine BU ist oder der Fachanwalt für Testament, der so schön für alle Singles konstatierte, verheiratet sein, bringt gar nichts.
Na, auf die Bonbons musst du ja nicht verzichten. Du kannst uns ja weiter anhören.
Ah ja, geht's weiter im Podcast?
Na, auf jeden Fall.
Und mit den Sticheleien mache ich dann hoffentlich weiter. Mal sehen, wie ich Klaus aus der Reserve locke. Ich bin Annika Schulz, Redakteurin beim DIA und werde ab Juli den Podcast mit Klaus zusammen machen.
Genau, ich bekomme hier im Podcast eine neue Partnerin. Annika Schulz schreibt für die Website, sie betreut die Social-Media-Kanäle und sie organisiert Veranstaltungen.
Genau, auf der einen oder anderen Veranstaltung habt ihr mich vielleicht auch schon mal gesehen. Im Herbst sind wir übrigens auch wieder in Präsenz in Berlin unterwegs. Dann sehen wir uns auf jeden Fall.
Ja, dann bin ich mal gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich werde dann natürlich weiter zuschauen und auch weiter den Podcast hören und wünsche euch zusammen so viel Spaß, wie wir die letzten 2 Jahre hatten hier im Podcast.
Wir hoffen, die letzte Ausgabe mit Fabian Dietrich hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.